Der Titel der heutigen Predigt lautet: Folgen wir Jesus oder Satan? Nun ist das heute der Versöhnungstag 2024. Und in 3. Mose 16 gibt es eine bemerkenswerte Zeremonie, die in alttestamentlichen Zeiten am Versöhnungstag stattfand. Und an diesem Tage wurden zwei Böcke durch das Los ausgewählt. Das eine Los hieß für den Herrn oder La Adonai. Das andere Los hieß für Azazel oder La Azazel. Einige deutsche Übersetzungen haben das katastrophal verkehrt. Die übersetzen das mit anderen Worten, aber nicht Azazel. Das sollte Azazel heißen und beibehalten werden. Sie finden diese Zeremonie beschrieben in 3. Mose 16. Die Verse 8 bis 9 zunächst einmal. Und da lesen wir in 3. Mose 16, Vers 8. Und ich lese nebenbei gesagt aus der Lutherbibel 2009 heute. Und Aaron soll das Los werfen über die zwei Böcke. Ein Los dem Herrn, das andere dem Azazel. Und Aaron soll den Bock, auf den das Los des Herrn fällt, herzubringen und zum Sündopfer opfern. Und dann heißt es in Vers 10, aber der Bock, auf den das Los für Azazel fällt, soll er lebendig vor den Herrn stellen, um über ihm Sühne zu vollziehen, und lasse ihn für Azazel in die Wüste. Also, zusammengefasst, wurde der eine Bock, der La Adonai-Bock, geschlachtet und als Sündopfer dargebracht. Der andere Bock, dieser zweite Bock, dieser La Azazel-Bock, wurde lebendig in die Wüste geschickt. Nun, einige verstehen seit langem, dass der Azazel-Bock Satan, den Teufel, symbolisiert. Das nicht inspirierte jüdische Buch Henoch, eine jüdische Mythologie, repräsentiert das jüdische Verständnis von Azazel. Und im 8. Kapitel wird er als Satan identifiziert, der die Menschen beeinflusst hat, Kriegswaffen zu erfinden und herzustellen. Das fand ich beachtlich, denn Krieg wird hier ganz klar mit Satan in Verbindung gebracht. Und er wurde auch insoweit als das Instrument benutzt, um Sünden zu begehen, wie wir sie aus der Zeit Noahs beschrieben finden. Der deutsche Kommentar von Rienecker erzählt, dass die Vergebung der Sünden des Menschen nur durch das Vergießen von Blut möglich ist und dass von daher der Bock für Azazel, da er lebendig weggebracht wurde, in keinster Weise für Christus stehen könnte. Denn die Problematik ist die, dass einige, die es mal verstanden haben, es nicht mehr verstehen und meinen, dass auch der Azazel-Bock für Christus steht. Eine absolut blasphemische und total unbiblische Auslegung. Nun, bevor der Azazel-Bock, der also für Satan steht, in die Wüste geschickt wurde, legte der Hohepriester, jetzt sinnbildlich für Jesus Christus, beide Hände auf den Kopf des Bockes und bekannte über ihm die Sünden und Übertretungen der Israeliten. Das können Sie in den Versen 21 und 22 nachlesen. Mit anderen Worten, der Anteil der Sünde, für den Satan verantwortlich ist, wurde direkt auf ihn zurückübertragen. Mit anderen Worten, Christus starb nicht für die Verantwortung von Satan. Und dieser Bock wurde in die Wüste geschickt, weit weg vom Hohepriester, und weit weg vom Volk. Und dieser Mann, der den Azazel-Bock in die Wüste brachte, sah zu, dass der Bock nicht zurück ins Lager Israels kommen könnte. Eine Parallele findet sich, und Sie können hier Ihre Finger in 3. Mose 16 belassen, aber eine Parallele findet sich in Offenbarung Kapitel 20. Etwas, was geschehen wird, nachdem Christus zurückgekommen ist. Und was dann mit Jesus Christus, mit seiner Rolle als Herrscher über diese Welt in Verbindung gebracht wird. Aber auch etwas, was dann Satan widerfahren wird. In Offenbarung 20, die Verse 1 bis 3. Dann sah ich einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, Vers 2, die alte Schlange, die der Teufel und Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre. Und er warf ihn in den Abgrund, schloss ihn ein, versiegelte den Abgrund über ihm, damit er die Nation nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Also hier geht es um einen Engel, der kommt kurz vor Beginn der Herrschaft Christi im Millennium, um den Satan zu binden, um den Satan von der Menschheit wegzuführen und ihn für 1000 Jahre nicht mehr zu erlauben, die Menschheit zu verführen. Mit anderen Worten, sein Einfluss wird während der Zeit des Millenniums aufgehört haben. Endlich wird jetzt wahrhaftige Versöhnung zwischen Gott und der gesamten Menschheit möglich geworden sein. Aber wenn wir zurückkehren jetzt zu 3. Mose 16, dann finden wir auch, dass der Hohepriester in das Allerheiligste ging, um Sühne für das Volk zu bewirken. Lesen wir Vers 17 von 3. Mose 16. Da heißt es, kein Mensch soll in dem Zelt der Begegnung sein, wenn er hineingeht, um im Heiligtum Sühne zu schaffen, bis er herauskommt. Und so soll er für sich, sein Haus und die ganze Gemeinde Israel Sühne schaffen. Und dann auch angefangen Vers 29. Auch das soll eine ewige Ordnung sein. Am 10. Tage des 7. Monats sollt ihr eure Seelen demütigen und keine Arbeit tun, weder ein Einheimischer noch ein Fremder, der unter euch wohnt. Vers 30. Denn an diesem Tage wird für euch Sühnung vollbracht. Man kann auch übersetzen, Versöhnung erwirkt, damit ihr gereinigt werdet. Von allen euren Sünden werdet ihr gereinigt, von dem Herrn und vor dem Herrn. Vers 31. Darum soll es euch ein Sabbat der Ruhe sein. Ihr sollt eure Seelen demütigen oder fasten, das sei eine ewige Ordnung. Solche Sühnung, Vers 32, oder solche Versöhnung soll ein Priester vollziehen, den man gesalbt und dessen Hand man gefüllt hat, damit er und seines Vaters Stadtpriester sei. Mit anderen Worten, es würde dann der Nachfolger das Gleiche tun. Er soll die leinenen Kleider anlegen, die heiligen Kleider, und soll so für das Allerheiligste und für das Zelt der Begegnung Sühne schaffen. Und für den Altar soll er Sühnung vollziehen. Und für die Priester und für das alles Volk der Gemeinde soll er Sühnung vollziehen oder Versöhnung erbringen. Das soll euch eine ewige Ordnung sein, Vers 34, dass ihr für die Kinder Israel einmal im Jahr Sühne vollzieht oder Versöhnung erbringt, wegen aller ihrer Sünden und der Tat, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Auch das natürlich symbolisch zu sehen. Nun, das ist tatsächlich natürlich praktisch geschehen. Aber es ging um eine symbolische Bedeutung für das, was Jesus Christus vollbringen würde. Wenn wir uns dies einmal in Hebräer Kapitel 9 anschauen, dann sehen wir, dass was dieser Hohepriester damals tat, im Physischen, Jesus Christus auch sogar im Geistlichen bewirkt hat. Hebräer Kapitel 9 und angefangen in Vers 11. Hebräer 9 und Vers 11. Christus aber ist als Hohepriester der zukünftigen Güter durch das größere und vollkommenere, nicht mit Händen gemachte Zelt gekommen, das nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht durch das Blut der Böcke und Kälber, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heilige eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Asche einer jungen Kuh durch Besprengung die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Leibes, wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne jede Schuld durch den ewigen Geist Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von den toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen. Lesen wir weiter in Vers 23. So mussten nun die Abbilder der himmlischen Dinge hierdurch gereinigt werden, bezieht sich jetzt wieder auf die Stiftshütte unter Mose. Die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere Opfer haben als jene. Denn Christus ist nicht in das Heiligtum eingegangen, das mit Händen gemacht ist, das ein Gegenbild des Wahrhaftigen ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Wir sehen also hier die Symbolik. Der Hohepriester damals ging in das Heilige und das Allerheiligste der Stiftshütte, um Versöhnung für das Volk auf physische Weise zu bewirken. Christus ging in das Heiligtum des Himmels, um ewige Erlösung für uns in geistlicher Hinsicht zu bewirken. Die Tieropfer, die damals erbracht worden sind, haben niemals zur Vergebung von Sünde geführt. In Hebräer Kapitel 10 und Vers 3 lesen wir klar, vielmehr geschieht dadurch alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Sie haben keine Vergebung gebracht, sondern man hat sich daran erinnert, man hat gesündigt und es musste irgendwie eine physische Wiederherstellung mit Gott dargebracht werden. Das ist durch den Hohepriester geschehen, damals durch die beiden Böcke. Auf die kommen wir jetzt noch zu sprechen, denn wenn Sie noch einmal zurückgehen zu 3. Mose 16, dann finden Sie, dass die Darstellung etwas verwirrend ist. Die Darstellung der zeitlichen Abfolge. Und ich meine, dass dies bewusst geschehen ist. Es wurde bewusst, in Anführungszeichen, verwirrend dargestellt. Was meine ich damit? Nun, wir hatten bereits gelesen in 3. Mose 16, die Verse 8, 9 und 10, dass zwei Böcke ausgesondert wurden durch Los. Und der Bock für den Herrn wurde geopfert und der Bock für Azazel in die Wüste gebracht. Das wurde bereits an diesen Stellen dargelegt. Aber dann lesen wir, wenn wir weiterlesen, dass der Hohepriester für sich und das Volk Sühne schafft, indem er ins Allerheiligste, das Heiligtum, geht. Und dann, heißt es in Vers 15, soll er den Bock schlachten. Dann. Obwohl wir bereits gelesen hatten, dass er zu schlachten war. Und dann soll er wieder herauskommen. Und dann soll er die Hände auf den Azazelbock legen, Vers 22, und in die Wüste schicken, Vers 21 und 22. Also alles das, was wir bereits vorher gelesen hatten, was, wie es dargestellt wurde, geschehen ist, wird jetzt noch einmal dargestellt, dass es wiederum geschehen würde. Warum also diese zeitliche Verwirrung? Hat der Schreiber hier, Mose, das irgendwie vermasselt? Dass es so dargestellt hat. Nein, er war inspiriert, es so darzustellen. Nun, man kann heute auch an eine gewisse Funktion denken, wenn man ein Buch liest, dann wird zunächst einmal etwas vorgestellt, was dann später erst in Erfüllung geht. Ein Vorgeschmack dessen, was geschehen würde. Aber ich denke, hier ist noch mehr mit beabsichtigt worden. Die Versöhnung mit dem Volk, die Versöhnung mit der Menschheit, wird in der Tat erst erfolgen, wenn Christus, der Hohepriester, zurückkommt. Das ist richtig. Aber die Versöhnung zwischen Gott und uns muss bereits jetzt erfolgen. Lange bevor Christus zurückkommt. Ich meine, wenn ich sage wir, beziehe ich mich auf die gesamte Christenheit, die vor 2000 Jahren begann. Mit anderen Worten, wir nehmen bereits jetzt schon das Opfer Christi an, der für uns bereits jetzt schon gestorben ist. Und für uns ist bereits jetzt schon der Azazelbock vertrieben worden aus unserem Leben, mit Gottes Hilfe. Sehen Sie die Parallelität. Es wird hier so dargestellt, dass es zweimal geschieht. Zunächst einmal für uns und dann, wenn Christus zurückkommt, für die gesamte Menschheit. Schauen wir uns Jakobus Kapitel 4 an und Vers 7. Jakobus Kapitel 4 und Vers 7. Hier wird schon dargestellt, dass der Azazelbock aus unserem Leben entfernt ist, entfernt werden muss, entfernt sein soll. Jakobus 4 und Vers 7. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Dann wird er vertrieben, dann wird er in die Wüste geschickt. Dann ist er nicht mehr da für uns. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 4 an. Matthäus Kapitel 4 und die Verse 8 bis 11. Schauen wir uns an, wie Christus den Teufel besiegte, sodass er von ihm fliehen musste. Matthäus 4, und lesen wir angefangen in Vers 8. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und da sagte Jesus zu ihm, gehe weg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und da verließ ihn der Teufel, Vers 11, Und siehe, Engel traten zu ihm und dienten ihm. Christus sagte dem Teufel, geh weg, geh in die Wüste, geh weg von mir. Der Teufel musste ihn verlassen. Aber etwas sehr Wichtiges wird hier in Lukas Kapitel 4 und Vers 13 hinzugefügt. Lukas Kapitel 4 und Vers 13. In dieser Parallelstelle heißt es: Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er eine Zeit lang von ihm. Nein, er würde wiederkommen. Er würde es wieder versuchen. Und so ist das in unserem Leben auch. Der Teufel mag eine Zeit lang von uns weichen, aber dann wird er zurückkommen, um uns wieder zu versuchen. Dann kommt der Azazelbock noch einmal aus der Wüste raus, in unser Leben hinein. Das müssen wir beachten. Wir müssen kontinuierlich Satan überwinden und besiegen. Und wie machen wir das? Wodurch ist es möglich? Offenbarung Kapitel 12 und Vers 11. Denken wir an den Bock Laadonai, der geschlachtet wurde. Warum? Offenbarung 12 und Vers 11. Und sie haben ihn, Satan, überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Mir geht es hier um das Blut des Lammes. Es ist das Opfer Jesu Christi, das uns Vergebung bringt, das uns dadurch auch befreien kann von der Einflussnahme von Satan, dem Teufel. In Epheser Kapitel 6 und Vers 13. Epheser Kapitel 6 und Vers 13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage Widerstand leisten und alles gut ausrichten und das Feld behalten könnt. Wo es hier heißt, und alles gut ausrichten, hat die Lutherbibel 84, alles überwinden. Wir sprachen gerade von der Überwindung durch das Blut Christi. Ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage Widerstand leisten und alles gut überwinden könnt und das Feld behalten. Also wie gesagt, dieser Azazelbock muss aus unserem Leben verschwinden. Dein Einfluss muss aufhören. Nun erinnern wir uns, die Böcke wurden durch Los identifiziert. Damals wurden Lose gebraucht, vielfach, um den Willen Gottes zu erkunden. Nun, nach der Gründung der neutestamentlichen Kirche gibt es keine Stelle mehr, die davon spricht, dass man das Los benutzt, um den Willen Gottes zu erkunden. Aber damals war das der Fall und so mussten die Böcke durch Los identifiziert werden. Das heißt, nicht durch die Wahl des Menschen. Es war nicht der Hohepriester, der sagt, okay, der Bock, der ist jetzt für Laadonai und der Bock, der ist jetzt für Azazel. Gott musste entscheiden, wer für welchen Bock notwendig war. Und so muss Gott auch für uns heute den Azazel-Bock identifizieren und auch den Bock für den Herrn. Auch das ist etwas, was wir von uns aus nicht tun können. Warum ist das der Fall? Nun, 2. Korinther Kapitel 11 und Vers 14. 2. Korinther Kapitel 11 und Vers 14. Paulus sagt hier, das ist kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichtes. Satan verstellt sich als ein Engel des Lichtes. So verführt er die Menschen, die ihn nicht als Satan erkennen. Die meinen vielfach, sie beten Christus an. Sie folgen Satan und denken, sie folgen Christus. Sie folgen dem falschen Bock. Für sie ist der Bock nicht als der Azazel-Bock identifiziert worden. Sie nehmen einen falschen Christus an. Deswegen ist die Christenheit, die sogenannte Christenheit heute, total im Irrtum. Sie dienen jemand, der in keinster Weise der wahre Christus ist, sondern ein Abbild, etwas, das Satan mehr oder weniger geschaffen hat. 2. Korinther, Kapitel 11 und Vers 4. 2. Korinther, Kapitel 11 und Vers 4. Denn wenn der, der zu euch kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr es wohl. Oder man kann auch sagen, so ertragt ihr es recht gerne. Das war eine Stelle, die sich an die Gemeinde, die Kirche in Korinth, gewendet hat. Kirchenmitglieder hatten begonnen, einen anderen Jesus anzubeten, ein anderes Evangelium anzunehmen, einen anderen Geist zu empfangen. Warnung an uns alle, nicht dem Azazel-Bock zu folgen. 2. Korinther Kapitel 4, lesen wir die Verse 3 und 4. 2. Korinther 4, die Verse 3 und 4. Ist nun aber unser Evangelium verhüllt, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei denen der Gott dieser Welt das Denken der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi aufscheint, die das Ebenbild Gottes ist. Nein, die Menschen sind total verblendet. Sie folgen einem anderen Jesus, einem anderen Evangelium, einer anderen Heilsbotschaft. Das bezieht sich nicht nur auf Christen. Es gibt viele Religionen, die Heilsbotschaften haben, die alle total einen Irrweg darstellen. Es gibt nur einen einzigen Weg, zu Gott dem Vater zu kommen. Das ist durch Jesus Christus. Keinen anderen Weg. Die Idee, man kann auf verschiedene Weise Gott folgen. Man braucht Christus nicht dazu. Man kann andere Personen oder Ideologien anwenden, ist eine satanische Verblendung und Täuschung und Verirrung. Wir wissen, dass es heißt, in Offenbarung 12, Vers 9, die Stelle ist uns sehr bekannt, Satan hat die ganze Welt verführt. Die ganze Welt. Schauen wir uns 1. Johannes Kapitel 5 an. 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 19. Wir wissen. Nun, wir wissen, weil Gott für uns den Bock Adonai identifiziert hat. Und auch den Azazel-Bock. Wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt im Argen liegt. Oder wie es auch übersetzt werden kann, die Mengebibel, die ganze Welt befindet sich in der Gewalt des Bösen. Die Hoffnung für alle schreibt, auch wenn die ganze Welt vom Teufel beherrscht wird. Und so ist es in der Tat richtig. Diese Welt wird von Satan, dem Azazel-Bock, beherrscht. Und die meisten wissen das gar nicht. Die wissen nicht, dass Jesus Christus den Satan als den Fürsten, den Herrscher dieser Welt bezeichnet hat. In Johannes Kapitel 14, Vers 30. Johannes Kapitel 14 und Vers 30. Auch das ist eine Irrlehre, dass man meint, heute herrsche Gott schon auf dieser Erde. Er tut es keineswegs. Es ist Satan, der Teufel, der auf dieser Erde herrscht. In Johannes 14 und Vers 30. Da sagt Christus, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Er findet nichts an mir. Wir müssen auch zu dem Punkt gelangen, wo wir sagen, er findet nichts an uns. Dieser Azazel-Bock, der ist draußen in der Wüste, nicht mehr in meinem Leben. Wie ich sagte, Menschen meinen, Gott anzubeten und beten in Wahrheit Satan und seine Dämonen an. Die wissen das möglicherweise gar nicht. Aber Gott weiß es. Wir sollten es ebenfalls verstehen. Offenbarung, Kapitel 13 und Vers 4. Offenbarung 13 und Vers 4. Sie beteten den Drachen an, der dem Tier die Macht gab. Und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist wie das Tier? Und wer kann mit ihm kämpfen? Diese Zeit wird noch kommen. Sehr bald werden die Menschen einem Tier folgen. Einem militärischen Führer, könnte man sagen. Dabei ist das Wort Führer bewusst gewählt. Und dieser Führer wird in Zusammenhang mit einem anderen Menschen beschrieben, einem falschen Propheten, der Führer, könnte man sagen, einer großen Religion, einer großen christlichen, Anführungszeichen, Organisation. Und die beiden werden zusammen die Welt auf schreckliche Weise beeinflussen. Aber die Menschen werden den Drachen anbeten, den Teufel, der denen nämlich die Macht gibt. Und sie werden dann auch das Tier anbeten. Und sie werden auch den falschen Propheten anbeten, wie andere Stellen uns sagen. Meinen vielleicht, sie tun damit Gott einen Dienst. Meinen vielleicht, sie beten Gott an und die von Gott erwählten Führer. In Wirklichkeit sind es die von Satan erwählten Führer. Offenbarung Kapitel 9, die Verse 20 bis 21. Offenbarung Kapitel 9, Vers 20. Und die übrigen Menschen, die von diesen Plagen nicht getötet wurden, die kehrten von den Werken ihrer Hände nicht um, indem sie die Dämonen und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen, hölzernen Götzen weiterhin anbeteten, die weder sehen noch hören können noch gehen können. Und sie kehrten auch nicht um von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht und ihren Diebstählen. Wo kommen die alle her? Nun, natürlich sind es die Begierden der Menschen, aber beeinflusst natürlich wiederum von Satan und seinen Dämonen. Diese Welt unterliegt den falschen Einflüssen, den falschen Philosophien, den falschen Ideen, den falschen Geboten, den falschen Überlieferungen, die alle von Satan herrühren. Wie zum Beispiel Krieg. Krieg führt zu Frieden, denkt man. Man muss das kleinere Übel wählen, denkt man. Ehebruch kann unter Umständen erlaubt sein. Unzucht kann unter Umständen erlaubt sein. Lügen kann erlaubt sein. Diebstahl kann erlaubt sein. Nun, Gott sieht das ganz anders. Aber die Menschen, von Satan verblendet, denken so. Und das geht bis in die höchsten Posten und Positionen von den Kirchen. Die denken alle so. Epheser Kapitel 2. Epheser Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Epheser Kapitel 2 und Vers 1. Auch euch hat er auferweckt, da ihr tot wart, durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst lebtet, gemäß dem, es heißt hier Zeitlauf dieser Welt, es kann auch übersetzt werden nach der Art dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit in den Kindern des Ungehorsams wirksam ist. Unter ihnen haben auch wir alle einst in unseren selbstsüchtigen Begierden gelebt und folgten unseren Trieben und unserem eigenen Willen und waren von Natur Kinder des Zornes, genau wie die anderen. Gott hat uns aus diesem Irrtum befreit. Gott hat uns gezeigt, wer der Azazel-Bock ist und wer der Bock für den Herrn ist. Die Menschen dieser Welt heute kennen diesen Unterschied noch nicht. Sie werden ihn kennenlernen. Aber sie kennen ihn heute noch nicht. Die Menschen dieser Welt befinden sich auf Satans Wellenlänge. Deswegen hat Satan leichtes Spiel. Sie erkannten und erkennen Christus nicht, den Bock für den Herrn. Sie erkannten ihn damals nicht, als er kam. Sie erkennen ihn heute nicht. Johannes Kapitel 1, die Verse 10 und 11. Johannes Kapitel 1 und Vers 10. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Denn Gott, der Vater, hat alles, das gesamte Universum, die Erde, durch Jesus Christus erschaffen. Die Welt ist durch ihn gemacht und die Welt erkannte ihn nicht. Vers 11. Er kam in sein Eigentum. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das war damals der Fall. Das ist heute der Fall. Vers 26. Johannes 1 und Vers 26. Johannes antwortete ihnen, ich taufe mit Wasser. aber er steht mitten unter euch, den ihr nicht kennt. Johannes Kapitel 8 und Vers 19. Johannes Kapitel 8 und Vers 19. Da sagten sie zu ihm, wo ist dein Vater? Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater. Die Welt kennt weder Gott den Vater noch Jesus Christus. Kennt ihn nicht, hat ihn nicht erkannt. In 1. Korinther Kapitel 1 lesen wir Vers 21. 1. Korinther 1 und Vers 21. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Verkündigung die zu retten, die daran glauben. Das sind Sie und mich. Für die Welt ist das Evangelium eine Torheit. Die verstehen das nicht, akzeptieren es nicht, wollen es nicht verstehen, weil sie auch Gott, den Vater und Jesus Christus in keinster Weise erkennen. 1. Thessaloniker, Kapitel 4. 1. Thessaloniker, Kapitel 4 und Vers 5. 1. sagt, wir sollen nicht leben in der Leidenschaft der Begierden, wie die Nationen, die, es heißt hier, von Gott nichts wissen, oder wie es andere Übersetzungen haben, die Gott nicht kennen. Und weil sie Gott nicht kennen, leben sie in der Leidenschaft ihrer Begierden. Machen sich da nicht großartig was draus, denken, ja, man kann ja ruhig so leben, jeder lebt ja so, warum nicht ich auch? Aber da die Menschen dieser Welt Christus nicht kennen, kennt Christus sie auch nicht. Ich will das nochmal wiederholen, es ist sehr wichtig zu begreifen. Die Menschen dieser Welt kennen Christus nicht. Deshalb kennt Christus sie auch nicht. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 7 an. Die Verse 21 bis 23. Matthäus Kapitel 7, die Verse 21 bis 23. Nun, manche meinen, sie kennten Christus. Manche meinen, sie führen einen Auftrag im Namen von Jesus Christus aus, werden aber in keinster Weise von Gott und Christus anerkannt. Matthäus 7, Vers 21. Hier ist, was Christus uns sagt. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Es werden viele zu mir sagen in jedem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele mächtige Taten getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Nun, das kann auch anders übersetzt werden. Es kann übersetzt werden mit, die ihr das Gesetz übertretet. So hat es die Lutherbibel 2017. Oder die Gesetzlosen, Schlachterbibel. Oder die Zürcher, die ihr begeht, was wieder das Gesetz ist. Oder Menge, die ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Es läuft alles darauf hinaus, das sind die Menschen, die meinen, Gott kam und Christus kam, um das Gesetz abzuschaffen. Brauchen wir nicht mehr zu halten. Von daher, man kann ruhig in Unzucht leben, man muss nicht verheiratet zu sein, um sexuellen Kontakt zu haben mit jemand anderem und so weiter und so fort. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Und so sagt Christus zu denen, ich habe euch nie gekannt, die ihr so gelebt habt, dass ihr das Gesetz übertretet habt und anderen auch noch dann gesagt habt, ja, ihr könnt ebenso leben. Sie meinten vielleicht, Christus zu kennen. Sie meinten vielleicht, Gott einen Dienst zu tun. Aber das war keineswegs der Fall. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 4. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 4. Wer sagt, ich kenne ihn, und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in diesem ist die Wahrheit nicht. Ich meine, viel deutlicher kann man es gar nicht mehr ausdrücken. Das sind Leute, die meinen, sie kennten Gott. Und Gott sagt, ihr seid Lügner. Ihr sprecht nicht der Wahrheit gemäß. Weil ihr die Gebote Gottes nicht mehr haltet und meint, man brauche sie nicht mehr zu halten. Titus Kapitel 1 und Vers 16. Titus Kapitel 1 und Vers 16. Sie sagen, sie erkennen Gott, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Sie sind ein Greuel und gehorchen nicht und sind zu jedem guten Werk untauglich. So sieht Gott das. Eine scharfe Anklage, eine ziemlich deutliche Bewertung. Nun, man sagt das heute jemandem, der in dieser Welt ist, und er würde einen mit Sicherheit nicht gerne umarmen und diese Worte mit Freundlichkeit empfangen. Aber so ist es, was Gott sagt. Wiederum, warum ist das der Fall? 2. Korinther Kapitel 3. 2. Korinther Kapitel 3, die Verse 14 bis 15. Aber ihre Sünde wurden verstockt. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke über der Vorlesung des Alten Testamentes unaufgedeckt, die in Christus abgetan wird. Und bis auf den heutigen Tage, wenn Mose gelesen wird, liegt die Decke auf ihrem Herzen. Man kann auch nicht einmal das Alte Testament verstehen, sagt er hier. Und Christus sagte ja, wenn ihr Mose nicht geglaubt habt, ihr könnt ihr dann meinen Worten glauben. Beides gehört zusammen. Aber hier ist diese Decke, die die Wahrheit verhüllt, die die Erkenntnis der Wahrheit verhüllt für diese Menschen. Sie verstehen das gar nicht, dass sie absolut in keinster Weise die Wahrheit verstehen, begreifen können. Nach wie vor dem Azazelbock folgen. Deswegen ist auch interessant, dass auf einmal jetzt die Idee ist, der Azazelbock ist identisch mit Christus. Auch hier wiederum diese absolute Verwirrung. Von Satan natürlich angeregt. Aber Gott hat uns gegeben, hat ihn und mir gegeben, ihn und Jesus Christus zu erkennen. Aber das ist eine Gabe, die von Gott kommen muss, die wir nicht von uns aus hervorbringen können. 2. Korinther Kapitel 3 und Vers 16. Wenn sie sich aber zum Herrn bekehren, dann wird die Decke weggenommen. Denn der Herr ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle, Vers 18, aber sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden in dasselbe Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ganz so wie der Geist des Herrn wirkt. Schauen Sie, wir erkennen Gott, weil Gott uns diese Erkenntnis gegeben hat. Wir wissen, wer der Azazel-Bock ist und wer der Bock für den Herrn ist. Und da das der Fall ist, kennt uns Gott, weil wir ihn kennen. Ich will das wiederholen. Gott kennt uns, weil wir ihn kennen. Die Menschen kennen Gott nicht, sodass auch Gott sie nicht kennt. Für uns gilt das Gegenteil. 2. Timotheus Kapitel 2. 2. Timotheus Kapitel 2 und Vers 19. Aber das feste Fundament Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen, und jeder halte sich fern von Ungerechtigkeit, der den Namen Christi nennt, der sich als ein Christ bezeichnet, aber dann gleichwohl weiterhin Ungerechtigkeit lebt, der ist kein Christ in den Augen Gottes. Und woran zeigt sich nun, dass wir Gott kennen und dass deshalb Gott auch uns kennt? 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 3. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 3. Denn daran merken wir oder wissen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Nicht mehr gesetzlos leben, sondern gesetzestreu. In 2. Mose Kapitel 31 lesen wir Vers 13. 2. Mose 31 und Vers 13. Du aber rede zu den Kindern Israel und sprich, haltet meinen Sabbat, wörtlich haltet meine Sabbate. Das bezieht sich hier auf den wöchentlichen und die jährlichen Sabbate. Haltet meine Sabbate, denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch von Generation zu Generation, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Jemand, der sich weigert, den Sabbat und die heiligen Festtage zu halten, kennt Gott nicht. Und Gott kennt eine solche Person auch nicht. Man muss erkennen, und man tut es dadurch, dass man den Sabbat und die heiligen Festtage hält, dass es Gott ist, der uns heiligt, der uns zu dem heiligen Zweck aussondert, seinen Geboten zu folgen. Das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen, dass wir Gott kennen und dass Gott uns kennt. Kehren wir zu Johannes zurück. Johannes Kapitel 17 und Vers 3. Johannes Kapitel 17 und Vers 3. Und alles dies wird natürlich zum ewigen Leben führen. Und so sagt Christus hier deutlich, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wenn wir Gott, den Vater und Jesus Christus nicht kennen, können wir auch kein ewiges Leben erlangen. Das ist unmöglich. Wir müssen dazu kommen, sowohl den Vater als auch den Sohn auf richtige Weise zu kennen, zu erkennen, zu verstehen, was er und sie von uns erwarten. Epheser Kapitel 1 und Vers 17. Hier bittet Gott, oder vielmehr Paulus bittet jetzt Gott, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Wahrheit und der Weisheit und der Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst gebe. Schauen Sie, Gott muss uns seinen Geist geben, damit wir ihn, den Vater Jesus Christus, erkennen können. Auf richtige Weise. Der Welt ist das zurzeit noch nicht möglich. Und deswegen sagt Christus auch, wenn sie mich verfolgen, so werden sie auch euch verfolgen. Weil sie weder mich noch meinen Vater erkannt haben. Wir verstehen, dass diese Welt der Herrschaft der Engel unterliegt. Der Engel, die zu Dämonen wurden. Doch dass deren Herrschaft bald ein Ende nehmen wird. Und so lesen wir in Römer Kapitel 16 und Vers 20. Und sehen wir hier diese Stelle, wie sie sich auf uns bezieht und auch auf die Welt. Was nämlich dann widerfahren, dieser Welt widerfahren wird, wenn das eintritt. Römer Kapitel 16 und Vers 20. Der Gott des Friedens wird den Satan in Kürze unter eure Füße treten. Warum unter unsere Füße? Weil wir über Engel herrschen werden. Wir werden Engel richten. Wir werden über Dämonen herrschen. Wir werden die Herrschaft mit Christus teilen. Oder wir werden mit Christus, sagen wir einmal, im Millennium und darüber hinaus herrschen. Wir lesen 1. Korinther 6, Vers 3, das können Sie nachher nachlesen, dass wir Engel richten werden. Engel, das können wahre Engel sein, die wir ausrichten werden, die Anweisungen geben werden. Es kann auch Dämonen sein, die wir verurteilen werden. Wo wir das Urteil sprechen werden zu der Zeit, wenn es angebracht ist. Die morgige Welt, die Welt von morgen, die zukünftige Welt, wird nicht mehr unter der Herrschaft von Engeln sein. Und wir lesen das auch deutlich in Hebräer Kapitel 2, die Verse 5 bis 11, was eben aber auch sagt, dass die Herrschaft der Engel zur Zeit, der Dämonen zur Zeit über diese Welt gegeben ist. Aber in der Zukunft wird das nicht mehr der Fall sein. Hebräer Kapitel 2, die Verse 5 bis 11. Denn nicht den Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterworfen. Es bezeugt aber jemand an einer anderen Stelle und sagt, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn eine kurze Zeit niedriger gemacht als die Engel. Wir sind für eine kurze Zeit niedriger gemacht worden als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt, und du hast ihn über die Werke deiner Hände gesetzt. Alles hast du unter seine Füße getan. Das ist das Potenzial des Menschen, dass wir über alles herrschen werden. Denn indem er ihm alles untergeordnet hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht untergeordnet wäre. Aber dann sagt er natürlich Folgendes. Ja, das ist jetzt noch nicht der Fall für die Menschheit. Noch nicht einmal für uns. Aber eine Ausnahme gibt es. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm, dem Menschen, alles untertan oder untergeordnet ist. Vers 9. Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel dessen, sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre. Jesus Christus. Damit er durch Gottes Gnade für alle den Tod schmeckte. Denn es gebührte sich für ihn, für den das Weltall ist und durch den das Weltall ist oder auch alle Dinge sind, wie die Elberfelder Bibel es sagt, dass er den, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, das ist noch nicht der Fall, das ist aber eine klare Situation, Gott sieht das so, dass wir bereits schon die Herrlichkeit erlangt haben, dass er den, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, den Urheber ihres Heiles durch Leiden vollkommen machte. Jetzt Vers 11. Denn sie alle kommen von einem, beide, der da heiligt und die da geheiligt werden. Die New International Version schreibt, alle gehören zur gleichen Familie. Diejenigen, die heiligen, diejenigen, die geheiligt werden. Es ist unser Potenzial, Teil der Gottfamilie zu werden. Aber auch wir, für die eigentlich der Azazel-Bock schon in der Wüste sein sollte, auch wir müssen uns ständig von Gott leiten lassen, sodass wir Satans Täuschungen kontinuierlich verstehen und ihnen auch kontinuierlich widerstehen können. Und das kann manchmal nicht so einfach sein. Manchmal kann man sich wiederum von Satan täuschen lassen. Meint vielleicht, man diene Gott und tut es aber nicht. Ein Beispiel, Matthäus Kapitel 16. Matthäus Kapitel 16, die Verse 21 bis 23. Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den ältesten Hohenpriestern und Schriftgelehrten, und getötet würde und am dritten Tage auferstehen würde. Und Petrus nahm ihn beiseite, fing an, ihn zu tadeln, sagte, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir ja nicht. Aber er wandte sich um, Vers 23, und sagte zu Petrus, geh weg, hinter mich, Satan. Das Gleiche, was er direkt dem Satan sagte, als er in der Wüste verführt wurde. Geh weg hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. In diesem Augenblick kommunizierte Petrus die Gedanken von Satan. Verstand nicht, dass er das tat. Meinte es gut. Wollte natürlich nicht, dass Christus leiden müsste. Aber Christus wusste, dass er es tun müsste. Und er wusste, dass das, was jetzt von Petrus gesagt wurde, nicht göttliches Gedankengut war. Und deswegen hat er auf diese Weise reagiert. Es gibt eine weitere Stelle, wo die Jünger, zwei der Jünger von Christus, sich auch wiederum auf die Gedanken Satans eingelassen haben, ohne es zu wissen, zu erkennen. Lukas Kapitel 9. Lukas Kapitel 9, die Verse 51 bis 56. Es geschah aber, als die Zeit gekommen war, dass er weggenommen werden sollte, da richtete er seinen Blick fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Und er sandte Boten vor sich her, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um die Unterkunft vorzubereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Gesicht darauf gerichtet war, nach Jerusalem zu gehen. Die hatten diesen Kampf zwischen den Samaritern und den Juden. Die haben sich beide gegenseitig verachtet. Vers 54. Als das aber seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, die an anderer Stelle als die Donnersöhne beschrieben werden, da sagten sie, Herr, wenn du willst, sagen wir, dass Feuer vom Himmel herabfällt und sie vernichtet, wie es auch Elia tat. Weil die ihn nicht aufnehmen wollten. Er wandte sich um, tadelte sie und sagte, ihr wisst nicht, welches Geistes Kinder ihr seid. Das ist nicht der Geist Gottes, der zurzeit durch euch spricht und dass ihr das jetzt verkündet, was Gott will. Ganz im Gegenteil. Denn der Menschen ist nicht gekommen, die Seelen der Menschen zu vernichten oder zu erretten, und sie gingen in ein anderes Dorf. Akte wurde damit zugemacht. Okay, sie gingen in ein anderes Dorf. War nicht notwendig, da die Samariter durch Feuer zu vernichten. Aber die sahen das nicht so. Die dachten vielleicht, oh, das ist ein Gott wohlgefälliges Werk, jetzt Gott anzurufen, dass er jetzt die Samariter verbrennt. Und Christus sagte, ihr wisst gar nicht mal, wessen Geistes Kinder ihr jetzt seid in diesem Augenblick. Kein Wunder, dass uns Paulus vor dem Teufel warnt. Wir lesen dies in Epheser Kapitel 6 und Vers 11. Denn der Teufel kommt ja manchmal auf sehr geheimnisvolle Weise daher. Nicht so deutlich erkennbar vielfach. Epheser 6 und Vers 11. Da sagt Paulus, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels bestehen könnt. Die sind listig. Die sind geheimnisvoll. Die sind nicht so klar, so deutlich. Aber er sagt, mit der Waffenrüstung Gottes werdet ihr schon verstehen, wer jetzt dieser Azazel-Bock ist und was dieser Azazel-Bock in eurem Leben tun will. Doch wir haben heute bereits jetzt schon die Versöhnung mit Christus empfangen. Die Versöhnung, die erst für die Menschheit, die Welt kommen wird, wenn Christus zurückkehrt. Für uns muss diese Versöhnung heute schon bestehen. Und sie existiert ja auch bereits schon. Lesen wir Römer Kapitel 5, die Verse 10 und 11. Römer Kapitel 5 und die Verse 10 und 11. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Weil Christus lebt in uns, muss in uns leben. Dadurch werden wir Rettung erlangen. Sein Tod hat uns von der Strafe der Sünde befreit. Aber das hat uns noch nicht unbedingt ewiges Leben gebracht. Nein, Christus muss jetzt in uns leben. Vers 11. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir nun die Versöhnung empfangen haben. Das ist unsere Versöhnung. Die Versöhnung der Welt, die kommt später. Römer Kapitel 11 und Vers 15. Römer Kapitel 11 und Vers 15. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Zurzeit sind die meisten Menschen noch nicht mit Gott versöhnt, werden es aber letztendlich werden. Und dann können sie ebenfalls ewiges Leben erlangen. Aber kehren wir zurück zu Christus und unserer Versöhnung. 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 10. 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 10. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat, das heißt es hier als Sühnopfer für unsere Sünden. Es kann auch übersetzt werden zur Versöhnung für unsere Sünden. Beides ist richtig. Aber hier wird Christus als unser Sühnopfer bezeichnet. Eine interessante Übersetzung. Dann schauen wir uns einmal Römer Kapitel 3 an, was hier über Christus gesagt wird. Römer Kapitel 3. Und denken wir an den Bock, der geschlachtet wurde. Römer Kapitel 3, die Verse 24 bis 26. Wir werden ohne Verdienst gerechtfertigt, richtig übersetzt, nicht gerecht, gerechtfertigt aus seiner Gnade durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, den Gott dargestellt hat als Sühnopfer, durch den Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen der Nachsicht mit den vorhergeschehenen Sünden unter der Geduld Gottes, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der den Glauben Jesu hat. Nicht den Glauben an Jesus, den Glauben Jesu. Der wird gerechtfertigt. Der wird letztendlich dadurch auch gerecht. Schauen Sie, Christus, unser Sühnopfer, damit fing es an. Dieser Bock musste getötet werden. Denn ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünde, wie wir bereits gehört haben. Das Wort Sühnopfer bezieht sich natürlich vielfach auch auf den Gnadenthron, der damals im Alten Testament bestand und von dem man natürlich dann auch Vergebung erlangen konnte. Aber die Tatsache, dass wir bereits Versöhnung haben und dass die Welt diese Versöhnung noch nicht hat, bedeutet auch, dass wir eine weitere Aufgabe haben als die Kirche Gottes. Und diese Aufgabe ist, der Welt bereits heute schon zu verkünden, dass sie Versöhnung mit Gott haben können und haben werden. 2. Korinther Kapitel 5. Und alles das ist Teil der Evangeliumsverkündigung, natürlich. 2. Korinther Kapitel 5, die Verse 18 bis 20. Aber das alles von Gott, nicht von uns, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus, und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst, potenziell gesehen, und rechnete ihnen ihre Übertretungen nicht an, potenziell gesehen, und hat unter uns das Wort der Versöhnung aufgerichtet. Wenn sie zur Bekehrung gelangen, wenn sie bereuen, wenn sie das Opfer Jesus Christus annehmen, dann wird das eintreffen. Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. Deswegen bitten wir an Christi Statt, lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist das, was wir der Welt mitteilen müssen. Das heißt, dass Reue gepredigt werden soll als Teil des Evangeliums. Und die meisten werden heute nicht darauf reagieren. Einige schon. Ich meine, wir alle sitzen hier, oder Sie sitzen, ich stehe. Als Resultat dessen, was die Kirche Gottes getan hat und was die Kirche Gottes weiterhin tun wird, und andere werden auch noch dann diese Erkenntnis erlangen, so wie Gott es will. Schauen wir uns Hebräer Kapitel 2 an. Hebräer Kapitel 2, die Verse 14 bis 15. Weil nun die Kinder Anteil an Fleisch und Blut haben, ist auch er daran gleichermaßen beteiligt, um durch den Tod den zu vernichten, der die Gewalt des Todes hatte, nämlich den Teufel, und um die zu erlösen, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben in Knechtschaft gehalten werden. Vers 17. Daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Das hatten wir bereits schon gelesen im Alten Testament, am Versöhnungstag. Dem Volk sollte Sühnung gegeben werden, in physischer Hinsicht damals. Aber hier geht es jetzt um die geistliche Vergebung, die geistliche Reue, die geistliche Versöhnung. Es geht um die Sünde des Volkes, die dem Volk weggenommen werden wird, wenn Christus zurückkommt. Und so ist nun der Versöhnungstag für uns heute eine ständige Erinnerung daran, dass wir den Bock für den Herrn als Jesus Christus erkannt haben. Dass der Tod des Bockes für den Herrn uns Versöhnung gebracht hat. Und dass wir in dieser Versöhnung bleiben müssen. Und wir sollen auch daran erinnert werden, dass der Azazel-Bock für uns bereits heute in die Wüste getrieben worden ist. Und wir aber Acht geben müssen, dass er nicht wieder aus der Wüste herauskommt und in unser Leben Eingang findet. Und so erinnert uns der Versöhnungstag auch daran, dass die Welt Versöhnung mit Gott durch Christus erhalten wird, wenn die Welt den Bock für den Herrn erkennt, sein Opfer annimmt und der Azazel-Bock für die Menschheit in die Wüste des Abgrunds geworfen wird. Und dann wird wahr werden, was wir in Jeremia Kapitel 31 als letzte Stelle heute und in Vers 34 lesen. Jeremia Kapitel 31 und Vers 34. Und dann wird keiner mehr seinen Nächsten und kein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie werden mich alle erkennen, beide, klein und groß, sagt der Herr, denn ich werde ihnen ihre Schuld vergeben und nicht mehr an ihre Sünden denken. Und das ist die Bedeutung des Versöhnungstages für uns heute, den wir mit ernsthaftem Fasten begehen.